NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Im Eierskandal gibt es die ersten Festnahmen, und zwar bei Firmen, die Hühnerställe gereinigt haben. Dazu unser Kommentar. Das Säbelrasseln zwischen Washington und Pyongyang beunruhigt ganz besonders Südkorea und die NATO. Beide haben heute zur Mäßigung gemahnt. Vor der Küste des Jemen haben Schleuser erneut Flüchtlinge vom Boot ins Meer gestoßen. Und Mehmet Scholl wird in der ARD keine Fußballspiele mehr kommentieren. Der Skandal um Eier, die mit dem Insektengift Fipronil belastet sind, der sollte für die Verbraucher eigentlich weitgehend beendet sein. Denn immerhin wurden Millionen Eier aus den Regalen der Supermärkte genommen und vernichtet. Gleichzeitig weitet die Affäre sich aber aus, weil sich herausstellt, dass immer mehr Länder betroffen sind. Neben Deutschland, den Niederlanden und Belgien, zum Beispiel auch die Schweiz, Schweden und Großbritannien. Die Ermittler haben alle Hände voll zu tun. Und heute haben Fahnder in den Niederlanden zwei Manager eines Unternehmens festgenommen. Einzelheiten von Andrea Meyer-Feist.
Die Firma heißt Chickfriend und sieht sich schon im Namen als Freund des Federviehs. Ob sie es war, lässt sich nicht aus erster Hand erfahren.
E-Mail von Matthijs Eisermann von Chickfriend.
Aus geschäftlichen Gründen können wir derzeit nicht mit Ihnen sprechen. Die Geschäftsführer des niederländischen Unternehmens abgetaucht. Zwei von ihnen wurden heute festgenommen. Sie werden verhört. Ihre Mitarbeiter säubern Hühnerställe nicht nur in den Niederlanden mit einem Mittel namens Typurein. Hinterher duftete es immer sauber und frisch nach Eukalyptus und Menthol, wunderte sich der Geflügelzüchter Christophe Bastin im belgischen Fernsehen. Die Firma, die zum Reinigen kam, sagte mir, dass es ein völlig unschädliches Bioprodukt sei. Wir sind Opfer dieses Skandals. Niederländische Ermittler glauben, einem harmlosen Reinigungsmittel für Ställe namens Dega 16 wurde Fipronil beigemischt. Das hätten die Behörden dort seit vielen Monaten gewusst, aber nichts gesagt, behauptet Belgiens Agrarminister Ducarme. Ein Paket mit Fipronil wurde schon im März am Flughafen Amsterdam beschlagnahmt mit niederländischer Lieferadresse. Der Chef der niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, Rob van Lint, sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Hinweise auf Fipronil in Eiern habe es so früh nicht gegeben. Chickfriends ist nicht die einzige verdächtige Firma. Das belgische Unternehmen Poultry Vision ebenso. Es belieferte die niederländische Firma unter anderem mit dem legalen Reinigungsmittel Dega 16. Entdeckt wurden auch große Mengen Fipronil. Fipronil ist ja nicht grundsätzlich verboten, erklärt der Anwalt der Firma Peter Helsen. Es darf zur Behandlung von Gebäuden eingesetzt werden, aber nicht bei Tieren. Schon am 6. Juli hätte die EU-Kommission das Problem erkennen können, sagt die belgische Lebensmittelbehörde. An jenem Tag habe man in dieser Sache Kontakt mit den Niederländern gehabt, über eine offizielle EU-Internetplattform. Die Kommission ist dazu da, einen Helpdesk zur Verfügung zu stellen und nicht um diesen Helpdesk zu überwachen, rechtfertigte sich heute eine EU-Sprecherin in Brüssel. Späte Warnungen und möglicherweise auch Behördenschlendrian. Der Fipronil-Skandal weitet sich aus zum Krimi.
Aus Brüssel war das Andreas Meyer-Feist. Insektengift in Eiern, Glykol im Wein, Antibiotika im Fleisch, das sollte es natürlich eigentlich alles gar nicht geben, aber weil diese und andere Skandale eben doch vorkommen, existiert das europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel. Seit 1979 soll es dafür sorgen, dass entsprechende Informationen innerhalb der EU flott weitergegeben werden. Im Fall Fipronil gab es aber schon frühzeitig offensichtlich Hinweise. Astrid Korall kommentiert.
Was sich Belgien und die Niederlande gerade im aktuellen Fipronil-Skandal leisten, löst zu Recht heftiges Kopfschütteln und Fassungslosigkeit aus. Lieber wird mit dem Finger auf andere gezeigt, als selbst Verantwortung zu übernehmen. Dabei haben ganz offensichtlich beide, die Niederlande und Belgien, Fehler gemacht. Schon Anfang Juni wusste die belgische Behörde für Lebensmittelsicherheit von einem Fipronil-Verdacht in einem Betrieb und sperrte ihn. Geschlagene 7 Wochen dauerte es dann allerdings, bis sie diese Erkenntnis per europäischem Schnellwarnsystem an andere EU-Länder weitergab. Dies hätte viel früher geschehen müssen. Dass der gemessene Fipronilgehalt in diesen Eiern unterhalb des erlaubten Grenzwertes lag, macht die Sache nicht besser. Denn er hat, wie einige bereits richtig bemerkten, in Lebensmitteln nichts zu suchen. Die späte Informationsweitergabe versuchten die Belgier erst damit zu begründen, dass sie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten und erst wissen wollten, wie groß das Ausmaß des Problems ist. Das ist nicht nachvollziehbar. Auch machen sie es sich sehr einfach, wenn sie jetzt den Niederlanden die Schuld zuschieben. Frei nach dem Motto, wir konnten gar nicht anders handeln. Denn die Niederländer hätten lange gebraucht, um Informationen über die Kunden des niederländischen Reinigungsbetriebs, der auch in belgischen Stellen aktiv war, zu liefern. So einfach kann man es sich machen, darf man aber nicht. Wenn sich mancher an den Dioxinskandal Ende der 90er erinnert fühlt, ist das kein Wunder. Auch damals kamen die Informationen der Belgier viel zu spät. Als Konsequenz wurde die Behörde für Lebensmittelsicherheit ins Leben gerufen, doch gelernt hat sie offenbar nichts. Doch auch das Verhalten der Niederlande ist mehr als fragwürdig. Schon im November 2016, also lange vor dem aktuellen Skandal, bekamen sie Hinweise, dass Fipronil bei der Reinigung der Ställe eingesetzt wurde. Aber diesem Hinweis konsequent nachzugehen und Eier großflächig zu testen, haben sie offenbar versäumt. Niemand weiß, wie lange belastete Eier nun tatsächlich schon im Umlauf sind. Eins hat sich in diesem Skandal gezeigt. Das europäische Schnellwarnsystem funktioniert nicht. Denn es bringt nur etwas, wenn es, wie der Name schon sagt, schnell, also direkt bei einem Verdacht, aktiviert wird. Die EU-Kommission hat durchaus glaubhaft versichert, erst am 20. Juli über dieses Schnellwarnsystem vom Fipronil-Problem erfahren zu haben. Doch sich ständig darauf zu berufen, in Kontakt mit den Behörden in den Niederlanden und Belgien zu stehen und die Situation aufmerksam zu verfolgen, reicht nicht. Vielmehr muss auch sie sich Gedanken machen, wie Skandale wie dieser in Zukunft verhindert werden können. Den Schaden nach dem aktuellen Fall haben jedenfalls viele. Die Betriebe, die die Niederlande und Belgien mit ihrem Verhalten möglicherweise schützen wollten. Und Verbraucher, die zweifeln, ob und welche Eier sie noch essen können. Das Hin- und Herschieben des Schwarzen Peters hilft jedenfalls nicht, das Vertrauen in den Verbraucherschutz wiederherzustellen.
Das europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel funktioniert nicht. Astrid Korall kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die verbale Eskalation zwischen Nordkorea und den USA beherrscht weiterhin die internationale Politik. In Südkorea ist heute der Nationale Sicherheitsrat zu einem Dringlichkeitstreffen zusammengekommen. Einzelheiten von Katrin Erdmann.
In Südkorea tagte mehrere Stunden der eilig einberufene Nationale Sicherheitsrat. Mit ernster Miene trat anschließend Regierungssprecher Park vor die Presse. In Anbetracht der angespannten Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel fordern wir Nordkorea auf, seine anhaltenden Drohungen und Provokationen einzustellen und somit nicht weiter zu einer Eskalation beizutragen. Der Nationale Sicherheitsrat reagierte damit auf die Ansage aus Nordkorea, bis Mitte des Monats 4 Mittelstreckenraketen zu testen, die bis zu 40 Kilometer vor der Pazifikinsel Guam ins Meer einschlagen sollen. Die Insel soll in ein, Zitat, historisches Feuer gehüllt werden, hieß es aus Pyongyang. Vor diesem Hintergrund beschwor Südkorea die Verbundenheit mit den USA, unter deren Hoheit die kleine Insel Guam liegt. Auf der Basis dieses gemeinsamen Abwehrsystems wird Südkorea auch weiterhin mit den USA und anderen betroffenen Ländern zusammenarbeiten und versuchen, die gegenwärtigen Spannungen wieder zu entschärfen und wieder Frieden auf die Halbinsel zu bringen. Südkorea wolle die Tür zum Nachbarland nicht zuschlagen und setze weiterhin auf einen Dialog, so Regierungssprecher Park weiter. Auch das Nachbarland Japan unterstrich seine Verbundenheit mit den USA, die es im schlimmsten Fall auch verteidigen werde. Sollte Nordkorea Guam angreifen, werde man dies wie einen Angriff auf Japan betrachten und den USA beistehen, hieß es in Tokio. Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga: US-Präsident Trump hat gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch und diese Ansicht teilen wir. Wir glauben, dass es für die Achse Japan-USA wichtiger ist denn je, zusammenzuhalten und Antworten zu geben. Die zuvor gemachten Drohungen von US-Präsident Trump gegen Nordkorea erwähnten weder er noch der japanische Verteidigungsminister. Die Menschen auf Tokios Straßen reagieren indessen verhalten auf die jüngste Eskalation. So sagt diese Frau: Gerade jährte sich wieder der Gedenktag des Atombombenabwurfs und vor diesem Hintergrund sollten wir handeln, statt uns unter dem nuklearen Schirm der USA zu verstecken. Sie spielt damit auf das gemeinsame Raketenabwehrsystem Aegis zwischen den USA und Japan an. Auch dieser Student ist skeptisch. Momentan stehen wir noch unter dem Schutz unseres US-Verbündeten, aber ein Verbündeter kann auch betrogen werden. Also sollte sich Japan fragen, ob es sich auch selbst schützen kann.
Ja. Katrin Erdmann berichtete. Wie gefährlich das Säbelrasseln zwischen Pyongyang und Washington ist, das zeigt sich auch an der Reaktion Chinas. Peking ist traditionell der einzige und der mächtigste Unterstützung der nordkoreanischen Diktatur. Aber selbst Peking trägt mittlerweile die Sanktionen mit, die der UN-Sicherheitsrat verhängt hat. Besorgt zeigt sich auch die NATO, zumal sich daher auch die Frage stellt, wann greift eigentlich der Bündnisfall? Aus Brüssel, Sebastian Schöbel.
Wenn sich die NATO in jüngster Zeit mit Nordkorea befasst hat, dann ging es stets um die Raketentests, die das Land regelmäßig durchführt. Die wurden vom westlichen Militärbündnis jedes Mal scharf kritisiert, zuletzt im Juli. Die Reichweite der nordkoreanischen Raketen werde immer größer, warnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
North Korea must comply.
Nordkorea muss seine internationalen Verpflichtungen einhalten, die Entwicklung von ballistischen Raketen und das Atomprogramm einstellen. Es muss sich von sämtlichen Massenvernichtungswaffen trennen, ein für alle Mal.
All existing weapons of mass destruction once and for all.
Die aggressiven Aussagen von US-Präsident Donald Trump wiederum kommentiert die NATO nicht. Sie muss sich stattdessen mit einer anderen Frage beschäftigen, ob der von Nordkorea angedrohte Angriff auf die Insel Guam den Bündnisfall auslösen könnte und damit die NATO in einen Krieg mit Nordkorea verwickeln würde. Guam ist ein Überseegebiet der USA im Pazifik, wird weitgehend von Washington aus regiert und ist kein US-Bundesstaat. Geografisch und politisch wäre Guam vom Beistandsversprechen der NATO-Mitglieder ausgeschlossen. Die NATO selbst erklärt aber nun, ob der Bündnisfall ausgelöst wird, entscheiden am Ende die Regierungschefs der NATO-Länder. Und aus diplomatischen Kreisen in Brüssel heißt es, niemand beim Militärbündnis glaubt, dass ein Angriff auf Guam von der NATO ignoriert werden könnte.
Aus Brüssel war das Sebastian Schöbel und er hat ja Guam gerade schon angesprochen. Nordkoreas Drohung gegen die USA heißt ja konkret, wir werden Ziele vor der Pazifikinsel Guam angreifen und unsere Mittelstreckenraketen sollen dort im Meer landen. Guam gehört, haben wir auch gerade schon gehört, zu den Außengebieten der USA und liegt rund 10.000 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt. Für Washington hat das kleine Eiland aber große strategische Bedeutung. Mark Hoffmann über die Lage in Guam.
Guam im Visier von Nordkorea. Ein CNN-Reporter wird direkt von der kleinen Pazifikinsel ins Programm geschaltet. Er zeigt auf dem paradiesischen Sandstrand hinter ihm, wo Menschen ausgelassen spielen.
I don't know if you can see over my shoulder, but there's a beach here with people frolicking and playing in the water. So there is no panic on the street or clearly on the beaches here.
Der Reporter bemerkt keine Panik am Strand. Oder auf den Straßen. Guams rund 160.000 Bewohner vertrauen wohl darauf, dass die US-Armee sie verteidigt und schützt mit allem, was die Streitkräfte vor Ort zur Verfügung haben. Wir haben zwei große Militärstützpunkte auf der Insel, die Anderson-Luftwaffenbasis und eine Marinebasis. Außerdem sind hier beinahe 2.000 Mitglieder der Nationalgarde und rund 6.000 Militärangehörige plus 160.000 Einwohner. Erklärt Madeleine Bordalo. Sie ist Guams Repräsentantin im US-Kongress, allerdings ohne Stimmrecht. Genauso wie Guams Einwohner, die zwar den US-Pass besitzen, doch den US-Präsidenten nicht mitwählen dürfen. Guam selbst ist offiziell US-amerikanisches Territorium. Im Zweiten Weltkrieg besetzten die Japaner für einige Jahre die strategisch so bedeutende Insel im Pazifik, bis sie die US-Armee 1944 zurückeroberte. Guam ist in der Fläche zwar kleiner als Berlin, doch die Amerikaner haben frühzeitig erkannt, wie strategisch bedeutend Guam als militärischer Außenposten ist. Quasi im Vorgarten Chinas und Nordkoreas. Bis Pyongyang sind es rund 3.400 Kilometer. Auch Japan und China liegen nur wenige Flugstunden entfernt. Von Hawaii aus oder der Westküste der USA würden die amerikanischen Kampfjets und U-Boote dreimal so lange brauchen. Guam ermöglicht ein schnelles Eingreifen im Fall der Fälle. Schon während des Vietnamkrieges starteten Kampfflugzeuge von Guam aus. Und Washington baut seine Militärpräsenz im Pazifik stetig aus. In den nächsten 10 Jahren sollen bis zu 4.000 zusätzliche Soldaten vom japanischen Okinawa nach Guam verlegt werden. Kampfhubschrauber, atombetriebene U-Boote und ein prall gefülltes Waffenarsenal sind schon heute Normalzustand auf Guam. Es gibt mehrere Ebenen der Verteidigung, strategisch positioniert, um die Insel zu schützen. Ein Angriff auf Guam wäre ein Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. So Guams Gouverneur Eddie Caldo. Vor 4 Jahren hatte Nordkorea schon einmal gedroht, Guam auslöschen zu wollen. Präsident Obama reagierte, die US-Armee installierte ein Raketenabwehrsystem, auf das Guams Bürger angesichts der zunehmenden Spannungen vertrauen.
Scary. I just hope the military can protect us. I'll put it in God's hands.
Erschreckend sei das, sagt die Frau. Sie vertraue auf Gott. Panisch sind sie nicht auf Guam, aber einige sind doch besorgt.
Manche Schlepper nehmen den Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa nicht nur eine Menge Geld ab. Manche Schlepper misshandeln die Schutzsuchenden auch und manche setzen sie dem sicheren Tod aus, dem Ersticken in einem verschlossenen Kühlwagen zum Beispiel. Eine besonders grausame Variante haben Menschenschmuggler jetzt zum 2. Mal binnen 2 Tagen am Horn von Afrika exekutiert. Nahe dem Jemen haben sie Flüchtlinge von den Booten ins Wasser gestoßen. Michael Lohse berichtet.
Vor der Küste des Jemen sind nach UN-Angaben erneut Flüchtlinge ertrunken, nachdem Schlepper sie zwangen, ins Meer zu springen. Wie die Internationale Organisation für Migration mitteilte, soll die Besatzung eines Bootes bis zu 180 Menschen ins Meer gestoßen haben. Nur einen Tag vorher gab es einen ähnlichen Vorfall. Insgesamt kamen mindestens 34 Menschen ums Leben, über 50 werden vermisst. Überlebende hatten berichtet, die Schlepper hätten gefürchtet, entdeckt zu werden, als sie sich der Küste näherten. Eine Sprecherin der UN-Organisation mit Sitz in Genf fürchtet bereits einen neuen Trend. So wollten die Schlepper das Risiko umgehen, von Milizen beschossen zu werden. Gestern hatten UN-Mitarbeiter bei einem Routinerundgang am Strand der südlichen Provinz Chabwa 29 provisorische Gräber entdeckt. Überlebende hatten die Leichen dort verscharrt. Unter den Toten seien auch viele Kinder. Laut UN-Angaben sind die Flüchtlinge im Schnitt gerade mal 16 Jahre alt. Die Täter konnten offenbar entkommen. Augenzeugen berichteten, die Schlepper hätten anschließend Kurs auf Somalia genommen, um dort neue Flüchtlinge abzuholen. Bereits 55.000 kamen so seit Januar in den Jemen, ein Land, das nicht mal der eigenen Bevölkerung Stabilität bieten kann. Ein Sprecher des Roten Kreuz in Sanaa: Millionen Jemeniten sind auf humanitäre Hilfslieferungen angewiesen. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Es gibt Wirtschaftsverfall und Arbeitslosigkeit. Mehr als 3 Millionen Menschen im Land sind auf der Flucht. Und seit einigen Monaten kommt auch noch die Cholera-Epidemie dazu. Laut WHO tobt im Jemen der schlimmste Cholera-Ausbruch, der je dokumentiert wurde. 500.000 Menschen sind infiziert, knapp 2.000 gestorben. Doch die Flüchtlinge lassen sich von all dem nicht abschrecken, da sie kaum Informationen haben über das, was sie erwartet. Sie fliehen vor chaotischen Zuständen in Somalia und Äthiopien. Mehrere hunderttausend Menschen aus diesen Ländern leben bereits im Jemen, dem Armenhaus der arabischen Halbinsel. Verlockend für sie ist die kurze Fluchtroute. Das Meer zwischen Äthiopien und dem Jemen ist an der schmalsten Stelle nur 20 Kilometer breit. Viele hoffen, in die reichen Golfstaaten weiterreisen zu können und dort Arbeit zu finden. Doch die Nachbarländer Saudi-Arabien und Oman haben längst ihre Grenzen dicht gemacht, weil sie das Einsickern von Terroristen fürchten. Und der Jemen ist auf dem Weg zum gescheiterten Staat, weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit, wie ein UN-Sprecher beklagt. Der Jemen, in dem eine der größten humanitären Krisen der Welt herrscht, bekommt nicht genug Aufmerksamkeit in internationalen Medien. Dieser Mangel an Berichterstattung hindert alle Anstrengungen, den Blick der internationalen Gemeinschaft auf diese menschengemachte Katastrophe zu richten. Im Jemen herrscht ein Bürgerkrieg zwischen schiitischen Houthi-Milizen und der sunnitischen Regierung. Der Präsident musste ins Ausland fliehen. Staatliche Strukturen lösen sich auf. Viele Gebiete werden von Milizen kontrolliert. Außerdem tragen die Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran ihre Rivalität auf jemenitischem Boden aus. Seit 2 Jahren zerstört ein Militärbündnis unter Führung Saudi-Arabiens mit Luftangriffen weite Teile der Infrastruktur des Landes. Die Bombardements treffen immer wieder auch Flüchtlinge. Im März starben nach Angaben der somalischen Regierung 42 Somalier, als ihr Boot vor Jemens Küste bombardiert wurde. Und vor gut 2 Wochen töteten Bomben auf ein Flüchtlingslager im Südwesten des Landes mindestens 20 Menschen.
Michael Lohse berichtete. In Kenia sieht es so aus, als wäre der alte Präsident auch der neue Uhuru Kenyatta. Das ergibt sich zumindest, nachdem fast alle Stimmen der Präsidentschaftswahl ausgezählt sind. Für einen allerdings ist es überhaupt nicht klar, für Herausforderer Raila Odinga. Er behauptet, die Wahl sei manipuliert und jetzt hat ihn auch die Opposition zum Wahlsieger erklärt. Die endgültigen amtlichen Ergebnisse, die sollen morgen vorliegen. Aus Nairobi berichtet Linda Staude.
Solomon Manyundo malt ein großes Friedenszeichen auf eine Straße in Kibera, nur ein paar Meter entfernt von aufgebrachten Oppositionsanhängern, die Autoreifen und Stofffetzen in Brand setzen. Unbeirrt schreibt der Künstler aus Nairobis größtem Slum seine Botschaft auf den Asphalt: Haltet Frieden. Wenn es irgendwelche Differenzen über Wahlfälschung gibt, dann sollen sie die doch vor Gericht austragen und nicht auf der Straße. Wenn unsere politischen Führer wollen, dass wir auf die Straße gehen, sollen sie ihre Kinder voranschicken, dann können wir folgen. Die Stimmung ist angespannt in Kenias Oppositionshochburgen, seit Raila Odinga behauptet hatte, Hacker hätten die Wahlcomputer geknackt und die Ergebnisse manipuliert. Wahlkommissionschef Wafula Chebukati sagte dazu am Nachmittag: Die Kommission hat auf die Vorwürfe der Opposition geantwortet. Unser vorläufiger Bericht zeigt, dass es einen Versuch gegeben hat, das System zu hacken, der aber nicht erfolgreich war.
Hacking was attempted, but did not succeed.
Weitere Details nannte er nicht. Die Opposition besteht allerdings nach wie vor darauf, dass die veröffentlichten Zahlen der Wahlkommission falsch sind und dass Herausforderer Raila Odinga führt. Die Leiterin der EU-Wahlbeobachtermission Marietje Schaake forderte die Kommission auf, den Vorwürfen weiter nachzugehen. Gleichzeitig lobte sie aber auch: Der Wahlverlauf und die Auszählung werden von uns als gut durchgeführt und transparent bewertet. Trotz einiger Probleme, speziell mit dem elektronischen Wahlsystem, hätten die Wahlbeobachter keine Manipulationen des Wahlprozesses festgestellt. An die Wahlverlierer appellierte sie: Es ist ein Zeichen von Führerschaft und Dienst an der Öffentlichkeit, seinem Gegner mit Würde gratulieren zu können. Das ist ein normaler und wichtiger Teil der Demokratie. Sollte es nötig sein, Teile des Wahlprozesses anzufechten, sind Petitionen vor Gericht der richtige Weg. Alle internationalen Wahlbeobachter riefen die kenianische Bevölkerung zur Geduld bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse auf und zur Ruhe. In einigen Gegenden vergeblich. In Nairobis Slum Kawangware trieb die Polizei aufgebrachte Demonstranten mit Schüssen auseinander, genau wie in der Oppositionshochburg Kisumu im Westen des Landes.
In my opinion, I think something is wrong.
Meiner Meinung nach muss doch etwas nicht stimmen. Sie können die Schüsse hören und jeder normale Mensch muss sich da fragen, was ist faul mit diesen Wahlen?
Or what is so fishy about this election?
Die Wahlkommission erwartet für morgen Mittag die letzten Auszählungsergebnisse aus den Wahlkreisen und will nach ihrer Überprüfung so schnell wie möglich das endgültige Resultat bekannt geben. Allerdings besteht schon jetzt kaum ein Zweifel, dass Präsident Uhuru Kenyatta seine zweite Amtszeit gewonnen haben dürfte.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Niedersachsen muss sich der Landtag selbst auflösen. Das ist die Bedingung dafür, dass am 15. Oktober wie geplant Neuwahlen stattfinden können. Und die sollen dann die Krise beenden, in die die Ex-Grüne und jetzt CDU-Abgeordnete Elket Westen die Regierung gestürzt hatte. Es sind auch alle Fraktionen dafür, diesen Weg zu gehen und den Termin einzuhalten. Aber da enden die Gemeinsamkeiten dann auch schon, denn bei der Debatte heute lieferten sie sich einen harten Schlagabtausch. Aus Hannover, Bertil Starke.
Die Spannung war fast mit Händen zu greifen, kurz bevor die Debatte im Niedersächsischen Landtag begann. Die Abgeordneten der Regierungs- und der Oppositionsfraktionen gingen sich größtenteils aus dem Weg. Anders als sonst gaben sie sich nicht die Hände. Rot-Grün zeigte sich nach den turbulenten vergangenen Tagen kämpferisch. Der SPD-Abgeordnete Michael Hönsch gab offen zu, in den Reihen der Sozialdemokraten herrscht zum Teil Wut.
Das ist verständlich. Ich meine, ich habe jetzt Mitarbeiter, die haben fest drauf gebaut, dass sie bis Januar ihren Job haben. Den haben sie jetzt nicht mehr. Anderen geht es ähnlich. Das betrifft viele Familien. Also auch, was da jetzt passiert ist. Nun gut, müssen wir durch.
Ein ganz anderes Bild bei den Abgeordneten der CDU. Hier gibt man sich betont gelassen.
Wenn da andere meinen, sie müssten Gift verspritzen, sollen sie das tun. Wir machen das heute wie Gentlemen. Gentlemen genießen und schweigen.
So der CDU-Politiker Martin Bäumer. Seit Anfang der Woche stellen Christdemokraten und FDP die Mehrheit im Landtag. Der Grund dafür? Elke Tvesten, die das mit ihrem Wechsel von den Grünen zur CDU erst möglich machte. Umringt von einer Traube an Mikrofonen, Foto- und Fernsehkameras nahm sie sichtbar nervös ihren neuen Platz im Parlament ein. In der fünften Reihe neben dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen.
Ehlen hier schon häufiger mal besucht.
Neue Nachbarin, obwohl wir uns schon lange kennen, außer Zusammenarbeit im Landkreis Rothenburg-Würme. Und dann passt das auch gut, dass wir beide hier zusammensitzen.
Tvesten machte sich keine Illusionen, was ihr in den folgenden anderthalb Stunden blühte.
Da wird es bestimmt noch hart zur Sache gehen.
Und so kam es dann auch. SPD-Fraktionschefin Johanne Modder widmete Elke Tvesten ganze 8 Minuten ihrer 20-minütigen Rede.
Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Oder es mit den Worten Helmut Schmidts in seiner letzten Rede als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sagen: Ihre Verhaltensweise ist legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung.
Elke Tvesten blickte währenddessen nicht zum Rednerpult, sondern starrte auf einen vor ihr liegenden Block Papier. Während ihre neuen Parteifreunde sie und ihren Schritt verteidigten, klatschte sie nur zaghaft in die Hände. Ihrem früheren grünen Fraktionskollegen Heiner Scholling ging all das sehr nahe.
Ich fand es sehr emotional, verständlicherweise. Das ist auch eine Emotionalität, die ich selber bei mir habe. Und ich finde, es ist sehr gut deutlich gemacht worden, der Unmut, die Fassungslosigkeit, die in den Reihen von SPD und Grünen zu merken ist.
Normalität im menschlichen Miteinander wird in den niedersächsischen Landtag in dieser Wahlperiode wohl nicht mehr einkehren. In der kommenden Woche treffen sich die Abgeordneten wieder. Dann wollen sie trotz aller Machtspiele über Sachthemen beraten und zum Beispiel die Hilfen für die Flutopfer auf den Weg bringen.
Aus Hannover war das Bertil Starke. Wie würden die Niedersachsen eigentlich wählen, wenn sie heute zu den Urnen gingen? Die SPD würde wohl nicht mehr an der Spitze der Regierung stehen und die CDU könnte stärkste Kraft werden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Infratest Heatmap im Auftrag des NDR. Aus Hannover, Wolfgang Kurz.
Der Umfrage zufolge käme die CDU bei einer Landtagswahl auf 40%. Damit liegt sie deutlich vor der SPD, die käme auf 32%. Im Vergleich mit der Umfrage im Januar gewinnt die CDU 5 Prozentpunkte dazu, die SPD verzeichnet nur ein leichtes Plus. Die Grünen verlieren deutlich gegenüber Januar und kommen noch auf 9%. Die FDP bleibt bei 7% weitgehend stabil. Nach der Umfrage könnte die AfD den Einzug in den niedersächsischen Landtag mit 6% knapp schaffen. Mit diesen Ergebnissen würde Niedersachsen möglicherweise nach der Wahl vor schwierigen Koalitionsverhandlungen stehen. Obwohl die CDU deutlich vorne liegt, könnte sie der Umfrage zufolge Schwierigkeiten haben, eine Regierungsmehrheit zusammenzubekommen. Für Schwarz-Gelb würde es möglicherweise knapp. Schwarz-Grün hätte zwar eine Mehrheit, diese Option gilt nach dem Parteiwechsel der Grünen Tvesten aber als unwahrscheinlich. Den Fraktionswechsel der ehemaligen Grünen halten 72% der Niedersachsen für falsch. Würde der Ministerpräsident am Sonntag direkt gewählt, dann würden sich 45% der Niedersachsen für Amtsinhaber Weil entscheiden, 34% für CDU-Herausforderer Althusmann.
9 Jahre lang war Mehmet Scholl der Fußballexperte der ARD und analysierte die Spiele live. Dann gab es Streit über die Berichterstattung zum Confederations Cup. Die ARD berichtete über Dopinganschuldigungen gegen Russland und das missfiel dem ehemaligen Nationalspieler offenbar. Jetzt haben Scholl und die ARD ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski über die Trennung.
Wir bedauern die sehr, aber wir und die Zuschauer der ARD haben in den letzten 9 Jahren, glaube ich, exzellente, sehr unterhaltsame Expertisen von Mehmet Scholl genossen. Und wir bedanken uns sehr für die großartige Arbeit, die er in den letzten 9 Jahren für uns geleistet hat.
ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski. Und wer Mehmet Scholl nachfolgen soll, das ist offenbar noch nicht klar. Bleiben wir noch beim Fußball. Borussia Dortmund hat seinen Jungstar Usman Dembele vorläufig suspendiert. Das hängt offenbar zusammen mit dessen Eskapaden rund um den Millionentransfer zum FC Barcelona. Der ist zwar zunächst geplatzt, aber der französische Fußballnationalspieler Dembele hat heute unentschuldigt beim Training gefehlt. Einzelheiten von Mareike Zeck.
Usman Dembele habe sich offensichtlich bewusst entschieden, dem Training fernzubleiben, so BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Pressemitteilung. Deswegen hat ihn der Verein nun bis nach dem Pokalspiel suspendiert. In einigen Medien war spekuliert worden, ob Dembele nicht zum Training erschienen war, weil er sich bereits für Vertragsverhandlungen beim FC Barcelona aufhalten könnte. Das hat der Verein nun dementiert. Dembélé befinde sich in Dortmund. Der 20-Jährige will als Nachfolger von Neymar zum FC Barcelona wechseln. Der BVB soll allerdings 120 bis 150 Millionen Euro für ihn fordern. Bislang habe Barcelona kein adäquates Angebot abgegeben, so der Verein.
Das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.